Wir begrüßen Sie zu den philosophischen Brocken mit dem zweiten Teil der Sendung über Suchmaschinen im analogen Zeitalter.
Im letzten Beitrag sprachen Anton Tanten und Thomas Brandstätter, zwei der Organisatoren der vom Institut für Wissenschaft und Kunst in Kooperation mit der Wien-Bibliothek im Rathaus veranstalteten Tagung vor Google Suchmaschinen im analogen Zeitalter über ihre Beweggründe, eine solche Tagung ins Leben zu rufen und die Relevanz der Beschäftigung mit Vorläufern heutiger Suchmaschinen.
Peter Haber gab einen Überblick über das von ihm so benannte Google-Syndrom, womit die Tatsache gemeint ist, dass sich mit Suchmaschinen wie zum Beispiel Google nicht nur zu jedem Thema irgendetwas finden lässt, sondern gleichzeitig nach jeder Recherche mit Google die verunsichernde Gewissheit bleibt, man hätte auch noch mehr finden können.
Diese Sendung ist im Internet unter http://audiothek.philo.at abrufbar.
Mit einem weiteren interessanten Vorläufer moderner Suchmaschinen hat sich Markus Krajewski in seinem Vortrag Ask Jeeves, der Diener als Informationszentrale, auseinandergesetzt.
Markus Krajewski hat neuere deutsche Literatur, Philosophie und Soziologie in Köln und Kulturwissenschaften in Berlin studiert. Seit 2002 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar, seit 2008 Juniorprofessor für Mediengeschichte der Wissenschaften.
Nicht erst seit P.G. Wodehouse ab 1923 seine Serie von Miniaturen über den Alleskönner und Kenner Jeeves startete, ist es ein Topos, dass beim Butler oder Diener alle Informationsfäden des ganzen Hauses zusammenlaufen. So gesehen kann man Butler als menschliche Informationsschnittstellen und Suchmaschinen betrachten. Nicht umsonst nennt sich eine der mit Google konkurrierenden Suchmaschinen heute AskJeeves.com.
Markus Krajewski versucht in seinem Beitrag eine kleine Geschichte des Dieners als Informationsdistributor nachzuzeichnen, sowie eine metaphorologische Analyse des historischen Domestiken als Denkfigur zu umreißen. Die These, die er darzulegen versucht, lautet, dass der Diener, der Personal Domestic Assistant, ein Vorläufer des Personal Digital Assistant ist.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein wohlhabender englischer Junggeselle namens Bertie Wooster aus den besseren Teilen der Londoner Oberschicht. Ein ansehnliches Vermögen sichert ohne weiteres Zutun oder lästige Intervention bequem Ihren Lebensunterhalt. Gemeinsam mit Ihrem Diener Jeeves, Ihrem Gentleman's Personal Gentleman, bewohnen Sie eine geräumige Stadtwohnung in Westminster. Es fehlt an nichts und Sie haben die Freiheit, abgesehen von gelegentlichen familiären oder gesellschaftlichen Verpflichtungen, Ihre Tage mit Müßiggang zu verbringen, zu denen Ihnen Jeeves Kraft seiner eigentümlichen Art verhilft. Zäsur. Stellen Sie sich vor, es ist 1996, der Internet-Hype beginnt sich gerade erst zu entwickeln und Sie stehen in der Verlegenheit, für die treffliche Idee einer Suchmaschine, die Sie bereits als Konzept ausgearbeitet und für die Sie sogar schon Risikokapital aufgetrieben haben, einen Namen zu finden. Die zentrale Idee Ihrer Suchmaschine besteht darin, dass man die Anfrage in natürlicher, das heißt gesprochener Sprache an Sie richten kann, ein besonderer Vorzug gegenüber der bis dato üblichen Stichworteingabe, welche unweigerlich die Suchtechnik und damit einhergehend die Metaphorik eines Lexikons evozieren würde. Sie benötigen dagegen so etwas wie die Figur eines virtuellen Gesprächspartners, möglichst allwissend, von dem man annehmen kann, dass er alle Arten von Fragen souverän zu beantworten weiß. Sie erinnert sich an einer heiteren Lektüre ihrerseits, in der ein höchst selbstständiger Diener namens Reginald Jeeves seinem Herrn nicht nur hinreichende Auskunft zu allen Lebensfragen zu geben versteht, sondern dieser Diener in seiner klassischen, dezenten Art zudem über die große Kunst der Antizipation und weisen Vorausschau verfügt. Dieser Kammerdiener soll ihren Besuchern Rede und Antwort stehen, sie taufen ihr Unternehmen und die entsprechende Website kurzerhand auf den Namen Ask Jeeves. Ihre Wahl scheint gut getroffen. Die Internetnutzer nehmen ihren Service wahr, die Suchmaschine wird nachgefragt und sie haben das Glück, eine nahezu beispiellose Erfolgsgeschichte zu verzeichnen, von der hier nur die wichtigsten Eckdaten genannt werden sollen. Innerhalb von nur 2 Jahren verhundertfacht sich der Jahresumsatz, die Firma wird millionenschwer, geht an die Börse und erzielt zu ihren besten Zeiten einen Wert von 190 US-Dollar pro Aktie. Die Besucherzahlen der Website nehmen weiter zu, Jeeves hat alle Hände voll zu tun, die Anfrage zu beantworten. 14 Millionen Zugriffe verschiedener Nutzer im Monat lässt sie zu einem virtuellen Ort werden, der unter den meistbesuchten Webseiten auf Platz 17 rangiert. Das Logo findet sich in einem beispiellosen Werbefeldzug sogar auf Äpfeln und Bananen wieder. Mit anderen Worten, die Geschäfte laufen gut. Dann kommt das Jahr 2000 und auf die beispiellose Erfolgsgeschichte folgt ein einzigartiger Börsencrash. Ihre Zahlen bewegen sich weiterhin im Millionenbereich, sind von ungeahnter Höhe, allerdings nun mit einem Minus vor der Ziffer. Und zu allem Übel tritt ein neuer Konkurrent namens Google auf, dem es zudem gelingt, seinen Firmennamen gleich zum Verb zu machen. Die Erfolgsgeschichte von Ask Jeeves nimmt sich fortan bescheidener aus, zumal infolge der Plasten.com-Blase an der Börse der Kurs der Aktie von 190 US-Dollar auf 85 Cent sinkt. Zwar gelingt es der Firma als eine der wenigen innerhalb von zahllosen Internetunternehmen überhaupt zu überleben, doch die anfänglichen Expansionsentwicklungen gehören nunmehr der Vergangenheit an. Auch eine allmähliche Erholung lässt das Unternehmen bis dato nicht mehr zu den drei Platzhirschen Google, dem ebenfalls nach einem literarischen Vorbild aus Gullivers Reisen benannten Yahoo und dem höchst unprosaischen Microsoft-Suchdienst aufschließen. Es gilt, Konsequenzen zu ziehen. Die Führungsetage wird rasch einige Male ausgewechselt, Teile des Unternehmens werden fair, andere neu hinzugekauft. Man fährt einen behutsamen Konsolidierungskurs. Und schließlich vollzieht man 2005 einen tiefen Einschnitt in der bisherigen Firmenpolitik. Am 23. September 2005 wird verlautbart, dass der neue Besitzer der Firma, Barry Diller, verfügt habe, den Namen des Unternehmens dahingehend zu ändern, die Ikone der Firma, den signifikanten Eigennamen Jeeves, samt seines immer wieder erneuerten Logos, kurzerhand aus der Corporate Identity des Unternehmens zu tilgen. Dieser Schritt sei notwendig geworden, da angeblich immer wieder literarisch ignorante Benutzer bei der Pressestelle nachgefragt hätten, was es mit Jeeves eigentlich auf sich habe. Hätten sie nur ihre Frage an den virtuellen Jeeves selbst gerichtet, er wäre ihnen sicher weder eine Antwort noch den Hinweis auf die Geschichte von PJ Wodehouse, also dem Autor dieser Jeeves-Geschichten, schuldig geblieben. Darüber hinaus habe sich jedoch das Leistungsspektrum der Suchmaschine mittlerweile derart erweitert, dass eine in natürlicher Sprache erfolgende Kommunikation mit einem wenngleich freundlichen und nahezu allwissenden Butler keineswegs mehr den angemessenen Kontext und die entsprechende Bildwelt für das Benutzerinterface darstelle. Böse Zungen behaupten indes, dass die Entfernung von Jeeves einem eher persönlichen Konkurrenzverhältnis entspringe, und zwar infolge der optischen Ähnlichkeit des neuen Besitzers Barry Diller mit der hausgemachten Ikonifizierung von Wodehouse literarischer Figur. Es mag bereits als ein Anachronismus erscheinen, in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts einen Kammerdiener zur Ikone einer globalen Suchmaschine zu erheben, stand der Valet de Chambre als Funktionsmodus einer Dienstleistungsgesellschaft doch seinerseits längst auf einer Schwundstufe, die spätestens seit dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang nicht nur von Stefan Zweigs Welt von gestern überwunden zu sein schien. Vor diesem Hintergrund mag der interne System- und Namenswechsel bei Ask.com nur als folgerichtig einzustufen sein, insbesondere wenn er jenen Übergang von den humanoiden Medien zu den Dingen, wie es das 19. Jahrhundert mit seiner Delegation klassischer Dienstleistungen von Butler und Kammerdiener an technische Gerätschaften kennzeichnet, einmal mehr im Virtuellen dupliziert. Möge der wissbegierige Internetnutzer doch fortan seine Anfrage nicht mehr an eine chimärenhafte Avatarsgestalt in komischer Kleidung richten, sondern getreu dem Paradigma des Do-it-yourself mit Hilfe von Toolbars und anderen virtuellen Werkzeugkisten mögliche Antworten auf seine Fragen selbst finden. Mit jedem Systemwechsel 2006 wird die freundliche Suggestion eines humanoiden Aufwärters im Virtuellen als ein Restbestand jener Welt von gestern zugunsten des inzwischen allerorten unvermeidlichen Self-Service entfernt. Doch selbst wenn sich dieser Wechsel hier innerhalb der Ding-Welt selbst abspielt, so lässt sich ein solcher Schritt unschwer symptomatisch lesen, das heißt als eine letztlich zu tilgende Reminiszenz an eine Figur, die mit der schönen, neuen, ökonomisch geprägten Computerwelt von heute nichts mehr gemein haben darf. Ich möchte an dieser Zäsur jedoch einen Moment innehalten, um aus medienhistorischer Perspektive einige Fragen anzuschließen, die möglichst weit über die vermeintlich absichtsvolle, vielleicht jedoch nur arbiträre Zuschreibung und Abschaffung einer Suchmaschinen-Ikone hinausgehen. Wenn man also davon ausgeht, dass die Beweggründe eines Unternehmens, eine literarische Dienerfigur zum Aushängeschild zu erheben, keineswegs einer plötzlichen Nostalgie oder sentimentalen Erinnerung an gelungene Abendlektüren zu verdanken sind, sondern vielmehr systemischen Umständen folgten, so bleibt zu fragen, worin die Analogie zwischen einem Kammerdiener und einer Suchmaschine genau besteht und nicht zuletzt, welche Gründe für eine etwaige Aufgabe dieser Metaphorik schließlich sprechen. Im Folgenden gilt es daher, eine kleine Geschichte des Dieners als Informationszentrale zu entwerfen. Es mag auf den ersten Blick eigenartig anmuten, den Diener als Informationszentrale zu bezeichnen. Geht man doch klassischerweise davon aus, die Subalternen, besonders prominent in ihrer Funktion als Boten, in erster Linie als Zuträger des Wissens, als sekundäre Instanzen oder als Handlanger in nachgeordneter Position einzustufen. Schließlich scheinen die Fäden stets an oberster Stelle, also etwa beim König am Hofe oder im Falle einer kleinen Einheit der Familie, beim Hausvorstand, dem Pater Familias, zusammenzulaufen. Wissen und die Verfügungsgewalt darüber verleiht Autorität und es ist nicht von ungefähr das vorrangige Herrschaftsinstrument des Patriarchen wie des Souveräns gleichermaßen. Inwieweit sich jedoch an den entscheidenden Schaltstellen tatsächlich die Subalternen befinden, wie sie dort die Produktion des Herrschaftswissens nicht nur mitbetreiben, sondern regelrecht steuern und ihrerseits souverän darüber verfügen, bleibt also häufig missachtet oder wird gar unterschlagen. Ich möchte im Folgenden daher anhand von drei Aspekten, sowohl strukturell als auch mit historischen Beispielen unterfüttert, darlegen, wie dem Diener bereits im Rahmen seiner klassischen Funktion eine eminente Bedeutung zukommt, die ihn alle Arten von Informationen sammeln und beobachten, sortieren und analysieren, differenzieren und gewichten, systematisieren und aufbereiten, sowie schließlich streuen oder gezielt verteilen lässt. Nicht Gentleman's Personal Gentleman wie Jeeves scheinen nie um eine Antwort verlegen und ihnen kommt dadurch ein großer Anteil der Handlungsmacht zu. Mit anderen Worten, es geht darum, das Wissen der Dienerschaft als eine primäre Herrschaftstechnik zu beschreiben. Die drei Aspekte, die den Diener zu einem privilegierten Sachwalter und Steuermann des Wissens gleichermaßen machen, sind allen voran seine Funktion als Scharnier oder Mittler zwischen verschiedenen Sphären. Sodann verfügt er über eine spezifische Logik der Ökonomie, die seine Dienstleistungen trägt. Und schließlich spielt seine Institutionalisierung in Form von ausgewiesenen Orten eine wichtige Rolle, die sich zu privilegierten Anlaufstellen für die Informationsdistribution verfestigen. Dass Diener im Gegensatz zu Fabrikarbeitern oder Tagelöhnern auf dem Land bevorzugt mit der Produktion von Immaterialitäten befasst sind, ihre Haupttätigkeit also weniger in der Produktion von Artefakten als in der Informationsverarbeitung besteht, wird spätestens um die Jahrhundertwende 1900 auch öffentlich verhandelt. Zitat aus einem zeitgenössischen Traktat: Die Tatsache, dass die Dienstboten keine materiellen Güter produzieren, die unmittelbar in den Verkehr treten, hat viele dazu veranlasst, sie nicht zu dem produktiven Teil der Bevölkerung zu zählen. Zitat Ende. Wie sehr jedoch das Geschäft der Informationsverarbeitung und damit verbunden ihre Akteure ebenso produktiv und wirksam werden, wie die mühsame Verfertigung von Hardware beim Werkeln, sei nun zunächst anhand der Vermittlungsfunktion des Dieners nachgezeichnet, also Mittler und Vermittler. Die Sphären, zwischen denen der Diener vermittelnd wirkt, sind vielgestaltig. Allen ist jedoch gemein, dass sie bis ins 20. Jahrhundert um den Komplex des Hauses, also Oikos, im Sinne der antiken Oikonomia organisiert sind. Innerhalb dieser Hausgemeinschaft kommt den Subalternen erstens die Funktion einer strukturellen Kopplung zu. Das heißt, privilegierte Subalterne wie der Butler oder Kammerdiener vermitteln zwischen den verschiedenen Hierarchiestufen, indem sie als Bindeglied zwischen oben und unten eintreten, um somit den Betrieb im Souterrain, der für den reibungslosen Ablauf des Haushalts Sorge trägt, mit dem davon unbeschwerten Leben upstairs in den Salons und Repräsentationsgemächern in Kommunikation zu halten. Zweitens leisten Diener spatiale Vermittlungsarbeit, indem sie entlegene Orte in Verbindung bringen und zugleich den Raum dazwischen möglichst minimieren. Ganz profan gesprochen, nicht jeder Diener ist ein Bote, aber nahezu jeder Bote ist ein Diener, insofern er sich einerlei als Valet de Chambre oder kleiner Laufbursche in den Dienst der Sache stellt, eine Botschaft zu übertragen. Diese strukturelle Scharnierstellung und die damit verbundene räumlich-informationelle Vermittlungsleistung sei nun etwas genauer in den Blick genommen. Allen voran findet dieser Übersetzungsprozess nämlich seine Ausprägung, indem der Diener wie eine Laufmarke, also ein Cursor, zwischen den ständig streng voneinander getrennten Sphären verkehrt. Er dient als Bindeglied der Schichten, indem er das niedere mit dem höheren Milieu verknüpft, etwa durch vornehme Verhaltensmodi oder bestimmte Informationen, die er aus den Salons ins Souterrain zur weiteren Verbreitung trägt. Der Domestike befindet sich daher stets auf zwei Ebenen zugleich, insofern er als Angehöriger des gewöhnlichen Volkes bei den herrschaftlichen Familien lebt und auf diese Weise vom Habitus der besseren Kreise profitiert. Die Dienstboten konnten Vorstellungen auf sich wirken und Gewohnheiten auf sich abfärben lassen, die sonst für beinahe alle gemeinen Leute eine unbegriffene äußere Größe bleiben und darum auch ihren eigentümlichen herrschaftlichen Charakter behielten, so Rolf Engelsen in einer Untersuchung über Dienstbotenlektüren. Zugleich aber tragen die Dienstboten, wenngleich wohl dosiert und zumeist nur auf Nachfrage, das reale Leben in die gepflegte Atmosphäre der Salons hinein. Zitat: They bring the wild into the house or household oikos, wie Bruce Robbins in seiner beachtenswerten Studie The Serpent's Hand bemerkt. Sie verknüpfen also die ungezügelte Welt des gemeinen Volkes draußen über die Zwischenstation im Souterrain des ganzen Hauses mit den geregelten Zugängen in die Hinterzimmer der Macht, den verschiedenen Besprechungsräumen der Höheren, wo sie mit unbedingter Diskretion und nichtsdestoweniger geschärfter Wahrnehmung den Mächtigen aufzuwarten wissen. In ihrer Fähigkeit, die entlegenen Sphären virtuos miteinander zu verbinden, entwickeln die Subalternen eine außergewöhnliche Fähigkeit, sich gleichsam wechselwarm verschiedenen Umgebungen anzupassen. Mit einem Wort, sie sind amphibische Wesen. Im Zuge in dem sich um 1800 die bürgerliche kleine Familie als Antwort auf das ganze Haus formiert und das Gesinde von dieser nunmehr reduzierten Gemeinschaft der Kernfamilie fortan ausgeschlossen bleibt, entsteht mit der räumlichen Trennung von Kontor und Wohnung, von Werkstatt und Haus, von Labor und Residenz am Vorabend der elektrifizierten Telekommunikation nicht zuletzt wieder ein Bedarf an humanoiden Kommunikationsverbindungen, der durch eine klassische Funktion der Subalternen, den Boten oder Laufburschen, bedient wird. Mit Blick auf die Frage nach dem Umfang und den Grenzen, die das Wissen der Diener bestimmt, zeigt sich der Domestike hier einmal mehr in einem Zwischenbereich situiert. Insofern das Speichern der Informationen nicht dem Brief oder versiegelten Schriftstücken anvertraut ist, steht der Diener einmal mehr an der obersten Position desjenigen, der weiß. Auch wenn der Bote im Fremdenauftrag handelt und seinen Bericht schließlich in Stellvertretung erstattet, das heißt mit der Stimme des Absenders spricht, so schränkt diese telematische Übersetzungsleistung zwischen Sender und Empfänger das Wissen des Übertragenden keineswegs ein. Im Gegenteil. Der Bote besitzt, trotz seiner fremdbestimmten Handlungsform, eine umfassende Einflussmöglichkeit auf die zu überbringende Botschaft. Zitat: Gerade weil die Kommunizierenden füreinander unerreichbar sind, wird die Frage von Belang, ob der Bote, der seinen heteronomen Status und die darin angelegte Neutralität wahrt, oder ob er sich doch als Souverän und Manipulator seiner Nachrichten geriert, mit hinweglässt, verzerrt oder erfindet. So Sibylle Krämer in ihrer jüngst erschienenen Studie über eine Metaphysik des Boten, wenn man so will. Dem Boten kommt demnach eine Verfügungsgewalt über die Nachricht und damit eine Souveränität über das Wissen selbst zu. Das umfassendere Wissen des Bedienten bleibt jedoch keineswegs auf die realgeschichtlichen Domestiken beschränkt. Auch der Diener als literarische Figur verfügt traditionell über einen privilegierten Kenntnisstand, der ihm dazu verhilft, Geheimnisse aufzudecken oder Intrigen zu spinnen, um auf diese Weise den Plot voranzutreiben oder Spannung zu generieren. Daher kann es nicht verwundern, wenn es in der Literatur einerlei, ob in Romanen wie Gil Blas oder in dramatischen Texten wie Figaro, zum Topos des Dieners gehört, durch ihren Erfindungsreichtum gleichsam den Motor der Narration darzustellen. Die oftmals entscheidenden Informationen, die den Verlauf der Geschichte steuern, kommen von den Subalternen. Gleich einem Servus ex machina nehmen die zwischen ephemer und ostentativ gezeichneten Dienerfiguren so richtungsweisende Dinge vor wie Indiskretionen zu begehen, ungefragte Botschaften zuzustellen, Beileid auszusprechen, Vorhersagen zu wagen oder Erkennung, etwa von Odysseus' Narbe, durchzuführen. Kurzum, das Geschäft, entscheidende Informationen zu versammeln, zu manipulieren und zu verteilen, wird von den Bedienten ausgeübt, denn sie besitzen ein spezifisches Inside-Knowledge der Akteure, das weit über das Selbstbild der vermeintlichen Protagonisten hinausreicht. Hinzu kommt, dass die Diener im Drama traditionell zwischen Bühne und Parkett, zwischen dem Spiel und seinen Zuschauern vermittelnd auftreten. Indem sie die vierte Wand des Bühnenkastens durchbrechen, stellen sie in ihrer Kommentatorfunktion des Bühnengeschehens eine Schnittstelle zum Publikum bereit, um die Besucher an ihrem übergeordneten Wissen teilhaben zu lassen. Ein weiterer Effekt, der mit dem privilegierten Kenntnisstand des Dieners in seiner literarischen Gestalt einhergeht, zeigt sich darin, dass für gewöhnlich dieses Wissen ein prekäres ist, weil es keineswegs nur zum Wohle aller Beteiligten ausgespielt werden kann. So sieht sich der Domestike einem beständigen Spionageverdacht ausgesetzt, der weit über die Kontexte der Literatur hinausreicht. Der Verdacht liegt allen voran im bevorzugten Funktionsmodus des Dieners begründet. Seine unscheinbare Erscheinungsweise, die ihn dem Paradox von körperlicher Anwesenheit bei gleichzeitig geforderter geistiger Teilnahmslosigkeit unterwirft, verhindert freilich nicht eine geschärfte Aufmerksamkeit für das, was eigentlich nicht für seine Augen und Ohren bestimmt ist. Im Gegenteil, seine so geräuschlose wie diskrete Art versetzt ihn vielmehr in die Lage, die Gespräche und Situationen von anderen unbemerkt zu beobachten, zu analysieren und gegebenenfalls weiter zu verwerten. Dieser Verhaltensmodus prädestiniert den Diener dazu, seinerseits initiativ und zum Agenten zu werden, um sein beiläufig gewonnenes Wissen zum eigenen Vorteil auszunutzen, also diesen Informationsvorsprung gewinnbringend einzusetzen oder weiterzutragen. Es kann daher nicht verwundern, dass sich manche Herrschaften oder auch Fürsten durch ihre Subalternen regelrecht überwacht fühlen, eine Tendenz, die sich um 1800 zu einer regelrechten Paranoia auswächst, nicht zuletzt befördert durch die Lektüre von Romanen, in denen Diener die entscheidenden Wendungen vollziehen. Um ihrer Angst davor zu begegnen, von den eigenen Angestellten ausgesperrt und ausgehorcht zu werden, delegieren manche Herren ihren Servicewunsch daher vertrauensvoll an technische Medien. Statt sich weiterhin unter dem beständigen Verdacht des Geheimnisverrats von untreuen Bedienten aufwarten zu lassen, zieht man es seitdem gelegentlich vor, sich selbst technischer Gerätschaften wie dem Dumb Waiter, dem stummen Diener, zu bedienen. Also Sie kennen den stummen Diener, der hat verschiedene Erscheinungsweisen, also nicht nur diese doch recht schlichten Tische, sondern auch der Lastenaufzug, der zum Teil in den Häusern eingebaut worden ist, wurde als Dumbwaiter bezeichnet. Mit diesem Vertrauensverlust in humanoide Medien geht eine neue Schweigsamkeit im Dialog von Herr und Diener einher. Die Sprache, die sich an die Diener richtet, wird knapp. Der zuvor noch gepflegte höfische Kanzleistil in den Formulierungen weicht kurzen Befehlen, was zu tun sei. Anhand der Kommandos lässt es sich zeigen. Kommunikation wird zur Maschinensprache. Und William Thackeray brüstet sich 1898 gar: "We never speak a word to the servant who waits on us for 20 years." Nach seiner Hochphase im 18. Jahrhundert scheint die Kommunikation zwischen Herrschaft und Dienerschaft zum Erliegen gekommen zu sein. Zitat: "In the Victorian household there is an impression of increased silence," konstatiert der Literaturhistoriker Bruce Robbins, und es bleibt zu fragen, was dieses Schweigen verursacht. Etwas schiebt sich zwischen die alte Mensch-Mensch-Schnittstelle. Der eben erwähnte Übergang vom Mithorchenden zum stummen Diener deutet es bereits an. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit, in der die verschiedensten Serviceleistungen auf breiter Ebene an technische Medien übertragen werden, die in ihrer telematischen, indirekten, mittelbaren Kommunikationsmöglichkeit das persönliche Gespräch zugunsten einer entpersonalisierten Verständigung ersetzen. In diesem allmählichen, nichtsdestoweniger umfassenden Ablöseprozess mag nicht zuletzt ein Grund liegen, warum sich das Unternehmen Ask Jeeves dazu entschieden hat, die Metaphorik des Dieners letztlich aufzugeben. Sie mögen sich inzwischen vielleicht fragen, warum diese Funktionsbestimmungen verschiedener Facetten aus dem Dienstbereich der Domestiken überhaupt von Belang sind. Und vermutlich ahnen Sie auch längst, dass sich ganz nebenbei damit eine implizite Diskussion der verschiedenen Aspekte im Leistungsspektrum einer Suchmaschine vorweggenommen habe, um damit zum einen zu demonstrieren, wie umfassend das Wissen der Suchmaschinen ebenso wie der Diener zu veranschlagen ist, und zum anderen natürlich, um Jeeves auf die Spur zu kommen, also die Frage nach der Plausibilität der Metapher zu verfolgen. Das privilegierte Wissen der Domestiken speist sich zum einen aus ihrer Tätigkeit als Boten, aber auch als literarische Erzähler und als Wechselgänger zwischen den Hierarchien, nicht zu vergessen ihre Wirksamkeit als Spione. All diese Facetten, das Sammeln von Informationen, die Übertragung und Bündelung, sowie schließlich auch die Weiterverarbeitung legen es nahe, im Diener einen Agenten zu sehen, der strukturanalog zu jenen Agenten operiert, die für Google auf Datenreise gehen. Vom Boten zum Bot ist es nur ein kleiner, signifikanter Schritt. Und es sind diese virtuellen Agenten wie Googlebot, Webcrawler oder Theoma, der Searchbot von Ask Jeeves, die das Internet regelmäßig durchlaufen, stets auf die Suche nach neuen Informationen programmiert, die sie als Zuträger ihrerseits gewinnbringend weiterverarbeiten. Und auch ein weiterer Aspekt innerhalb eines umfassenderen historischen Prozesses ist bereits zur Sprache gekommen. Mit der Übertragung der klassischen Dienstfunktionen an technische Medien konfiguriert sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Setting, auf dessen Basis die uns heute vertrauten Suchmaschinen entstehen. Der Bote wandert in den Kanal, zunächst der Telegrafie, dann der Telefonleitung, aus denen schließlich die Datenkabel von heute werden. Mit der Delegation des Service an die Dinge wird der Diener zu einer medientechnischen Figur des Wissens, von dessen Nachfahren die heutigen Searchbots zeugen. Nach diesem Zwischenresümee, dem das Zwischen infolge der möglicherweise schon fortgeschrittenen Zeit schon fast wieder zu streichen wäre, möchte ich noch kurz die beiden ausstehenden Aspekte skizzieren, also einerseits die Zentralisierung der Information, ein Diener allein macht noch keine Enzyklopädie, und andererseits die Ökonomisierung des Wissens, die auf die primäre Informationsbeschaffung notwendigerweise folgen müssen. Also erst zur Ökonomie der Dienstbarkeit. In seiner Mittlerstellung, in seinem Walten im Dazwischen, befindet sich der Diener in einer denkbar günstigen Position, die es erlaubt, eine spezifische Logik der Ökonomie zu entwickeln. Während er etwa bei Tisch aufwartet oder geduldig hinter den Stühlen harrt, als sei er nicht vorhanden, steht der Domestike stumm an der Quelle, die er mit geschärfter Aufmerksamkeit ohne weiteres Zutun abschöpfen kann. Systematisch vermag er die Gespräche mitzuhören, die er noch beim Abräumen des Geschirrs gelegentlich in ökonomisch oder strategisch wertvolle Informationen zur Überführung versteht. Der Verdacht des spionierenden Aushorchens, den die Herrschaften gegenüber ihren Angestellten entwickeln mögen, kommt letztlich nicht von ungefähr. Schon prominente Kritiker der Domestiken wie Daniel Defoe haben den Diener als Überträger von Kapital aus der höheren in die niederen Klassen charakterisiert, und Kapital ist hier zugleich als Informationsreichtum zu verstehen. Der Bediente weiß über die Geschäfte seines Herrn bestens Bescheid und kann dieses Wissen für sich und seine Unternehmung nutzen. So gelangen nämlich nicht nur kalte Speisereste zurück ins Souterrain, sondern auch heiße Tipps die Börse betreffend, die vom Rang niederen Domestiken, noch während die Tischgesellschaft zum Dessert übergeht, bereits außer Haus und an die Orte der Spekulation getragen werden. Die Nachricht ist damit längst selbst zu einer Ware geworden, die beiläufig erlangte Informationen in Werte überführt, sei es in Form von direkt erzielten Kursgewinnen oder einer Weitergabe des Wissens an Dritte. Auch wenn diese Ökonomie auf den ersten Blick wie eine Zweitverwertung erscheint, in der Terminologie des Marktes spricht man im frühen 20. Jahrhundert auch von Dienstmädchen aus, so führt sie doch zu Effekten, die das sekundäre Wissen der Diener verselbstständigt und die Informationen, ganz wie Google und Ask Jeeves, Searchbots letztlich zu primären wandelt. Auch wenn der Domestike, der sich durch Börsenspekulation den Status des Kapitalisten verdient, nicht den Regelfall darstellen dürfte, so zeitigt die massierte Aktivität von Kleinanlegern an der Börse durchaus Wirkung. Die Wirtschaftsgeschichte kennt verschiedene Gelegenheiten, zu denen durch erhöhte Nachfrage von Aktien, auch mit geringeren Beträgen, über die Dienstboten nun mal verfügen, Börsenblasen verstärkt und auch zum Platzen gebracht worden sind. Es ist der Moment kurz vor dem Zerplatzen der Blase, den man in der Finanzwelt überheblicherweise als eben Dienstmädchenbruch bezeichnet. Unbestritten ist allerdings, dass mit den Domestiken, die das neu gewonnene Herrschaftswissen auch mittelfristig gewinnbringend investieren, eine Modifikation der stets prekären Herr-Diener-Relation verbunden ist. Denn mit den Börsenaktivitäten von Dienern, die wie Daniel Defoe in seinem Essay The Complete English Tradesman von 1725 analysiert, wird die Frage nach Kapital und Besitztum neu ausgehandelt. Und das heißt im Erfolgsfall auch, dass sich die Besitz- und Machtverhältnisse innerhalb der Relation von Herr und Diener umkehren können. Defoe vergleicht die Subalternen am Markt sogar in einer exklusiven semiotischen Einsicht mit den von ihren ursprünglichen Besitzern befreiten und daher ungehemmt zirkulierenden Geldwechseln selbst, indem er beide, Diener wie Geldwechsel, als frei flottierende Signifikanten begreift. Der Diener, so Defoe, leitet aus dem Vorbild eines nicht mehr an einen Besitzer gebundenen Wertes wie einem Geldwechsel seinerseits eine nicht mehr allzu enge Bindung an seinen Herrn ab, dessen Besitzanspruch er, wie im Topos des Marktes vorgeführt, auf sich selbst übergehen sieht. Der Effekt besteht letztlich darin, dass durch das Herrschaftswissen über den Markt und seine Handhabung dem Diener eine spezifische Souveränität zukommt, die ihn vom Dienstverhältnis emanzipiert. Diese Ablösung aus dem klassischen Besitzverhältnis, die mit der Erfindung des Papiergelds um 1700 und ihrer aufgelösten Referenz zu einem festen Eigentümer zusammenfällt, redefiniert die Relation von Herr und Diener, deren Grenze dadurch brüchig und destabilisiert wird. Zumindest in einer Richtung, also nach oben. Nur folgerichtig fürchtet Defoe bereits, dass ein allzu eifriger Diener den Herrn aus den eigenen Geschäften drängt. Zitat Defoe: The diligent servant endangers his master. The greater reputation the servant gets in his business, the more care the master has upon him, lest he gets within him and warms him out of his business. In letzter Konsequenz droht die Übernahme der Geschäfte durch den Diener, der durch die folgsame Pflichterfüllung ganz nebenbei zum souveränen Akteur wird, weil sein akkumuliertes Wissen selbst dynamisch, effektvoll und gewinnbringend wirksam werden kann. Die Strategie, Wissen in Besitz zu verwandeln, ist eine dezidierte Herrschaftstechnik. Und dies gilt natürlich auch für unsere Analogie. Wenn der Diener mehr weiß als der Herr und dem Subalternen die Insiderinformationen eignen, spätestens dann stellt sich die Frage, wer hier wen beherrscht. Im Fall von Google oder Ask Jeeves ist diese Frage freilich längst geklärt. Denn niemand würde vermutlich behaupten, bei der Eingabe in die Maske einer Suchmaschine noch Herr der Lage zu sein. Wenn es um die Informationsanalyse, Aufbereitung und Zuteilung geht, ist die Verfügungsgewalt längst an den Herrn der Dinge übergegangen und das ist ohne Zweifel der Diener. Und zum dritten Punkt, die Institutionalisierung der Information. Die größte Abweichung innerhalb der bislang diskutierten Strukturanalogie von Domestiken und Suchmaschinen wie Google oder Ask Jeeves besteht in der Differenz zwischen zerstreutem Wissen und seiner Zentralisierung. Was nützt der allwissende Diener, wenn man nicht weiß, wo man ihn antreffen kann? Oder wie kann man vom Kollektivwissen der Subalternen profitieren, wenn es sich nicht versammelt und gebündelt an vorbestimmten Orten auswählen und abrufen lässt? Abschließend bleibt daher zu fragen, was diese Orte sind und wie sich in ihnen das Wissen der Diener institutionalisiert präsentiert. Sucht man diese Orte zunächst im Inneren des ganzen Hauses, so wird man gemäß der hier entwickelten These, dass der Diener über die eigentliche Herrschaftstechnik des Wissens verfügt, weniger das Herrenzimmer betreten als die Küche im Untergeschoss, wo keineswegs nur gekocht wird. Vielmehr zeigen sich Herd und Gesindetisch hier als Umschlagplatz der Informationen, wo die Nachrichten von oben wie von draußen einlaufen und diskutiert werden. Eine geeignete Größe vorausgesetzt dienen demselben Zweck auch die Foyers der bürgerlichen Paläste, wo sich die Diener verschiedener Herrschaften ebenso zusammenfinden wie bei Hof in den Vorzimmern der Macht. Hier, wo mit einem glücklichen Begriff von Carl Schmitt die Indirekten residieren, läuft der Korridor aus, den man auf dem Weg zur Macht beschreiten muss. Und selbstverständlich finden dort in den ersten und zweiten Antikammern auch jene Verbindungslinien der Spionage zusammen, über deren clandestine Verwicklung allen voran die Kammerdiener als Kommandanten der Geheimpolizei, so etwa unter Ludwig XIV., gebieten. Verlässt man diese eher exklusiven Zirkel, um sich an öffentlichere Orte zu begeben, führt eigentlich kein Weg an der Barbierstube vorbei, die nicht nur in der Literatur zum Topos der Indiskretion, zum Clearing House of Information geworden ist, bevor man sich schließlich auf beliebige Vor- oder Hauptplätze einfindet, an denen man, so in Wien noch bis vor einiger Zeit am Westbahnhof möglich, einen sogenannten Dienstmann für allerlei Zwecke mieten kann, der nicht nur über die perfekte Ortskenntnis, sondern allerhand andere Serviceleistungen anzubieten oder zu vermitteln weiß. Die Funktion des sogenannten Dienstmännerinstituts wird 1862 von einem gewissen Dr. Volkmann ins Leben gerufen, der damit eine Art Outsourcing von Dienstleistungen verfolgt, die zuvor vor allem den festangestellten Subalternen im Haushalt zukamen. Volkmann etabliert damit ein Gewerbe von, wie es heißt, Stellvertretern für verhinderte Dienstboten und zugleich für Wien eine Institution, die sich in die europäische Tradition des Gesindevermietungskontoirs einschreibt. Also zu den Konkurrenzen, die eben gezeigt worden sind, muss man das Gesindevermietungskontoir auch noch mit hinzunehmen. In all diesen kleinen und großen Institutionen verdichten sich die Informationen, die unterschiedlichste Boten und Diener aus vielfältigen Quellen zusammentragen und buchstäblich abrufbar halten, zu regionalen Zentren. Kommt zum Resümee. Vom Kammerdiener zum Personal Digital Assistant. Wenn die bisher angeführten Argumente helfen konnten, die strukturelle Analogie zwischen den umfassend informierten Domestiken von einst und den universalen Suchmaschinen von heute zu plausibilisieren, um damit zu zeigen, dass sich hinter der Bezeichnung eines virtuellen Suchdienstes wie Ask Jeeves weit mehr als lediglich eine arbiträre Zuschreibung verbirgt und die Metapher des Dieners als Informationszentrale in ihren Wirkmechanismen vielmehr auf konzise historische Parallelen verweist, so ließe sich gleichwohl noch einwenden, dass es dennoch zunächst nichts weiter als eine Analogie ist. Denn neben den verschiedenen Entsprechungen zwischen dienstbaren Subjekten und elektronifizierten Suchmaschinen dürfen freilich auch die Diskontinuitäten nicht unerwähnt bleiben. Der vielleicht größte Unterschied zwischen beiden besteht in der räumlichen Reichweite der jeweiligen Dienste. Google oder Ask Jeeves sind Orte, die trotz ihrer virtuellen Einheit und gleichbleibenden Webadressen über keine feste Lokalisierbarkeit verfügen und zugleich in ihrer Serviceleistung nichts weniger als global zu agieren. Dieses Merkmal ist den Dienern nicht gegeben. Ihre Reichweite bleibt lokal fixiert oder regional beschränkt, wenngleich sich ihr summiertes Wissen mithilfe der entsprechenden Medien theoretisch zumindest ebenso zu einem globalen Netzwerk verschalten ließe. Erste Versuche wie Dienstbotenvereine, Vermittlungen, Gewerkschaften oder Zeitschriften für das Dienstpersonal lassen sich als entsprechende Indikatoren einer solchen internationalen, wenn man so will, verstehen. Der hier entwickelten Analogie liegt jedoch noch weit mehr als eine nur strukturelle Entsprechung zugrunde, denn sie markiert zugleich den Beginn einer medientechnischen Entwicklung, deren Linien auch über die Suchmaschinen selbst hinausführen und die zum Abschluss noch skizziert seien. Wenn im viktorianischen Zeitalter der Dialog zwischen Herr und Diener verstummt und sich die Botendienste und Nachrichtenübertragung in die technischen Medien der Telegrafie und Telefonie verlagern, die eine Conditio sine qua non des Internets sind, dann ist damit der erste Schritt markiert, der Dienstleistung entsubjektiviert und an unseren Blicken weitestgehend entzogene Telekommunikationsgeschehen delegiert. In diesen virtualisierten Sphären wimmelt es jedoch gleichermaßen von Dienern, die längst schon in Form von Internet, FTP, Mail oder Webservern in einen ununterbrochenen Dialog miteinander getreten sind. Die medientechnische Entwicklung verleiht unserer Analogie also über einen Umweg der Fernkommunikation ein stabiles Fundament, und zwar durch die Verlagerung des Kammerdieners oder Personal Domestic Assistant in den Kanal, von wo er nach einigen Metamorphosen wiederum zurückkehrt als Personal Digital Assistant, um sich in Form der Rombeere, also Blackberry, des iPhones, des Kindle oder des Sub-Notebooks in die weltweiten Servernetze und Suchmaschinen einzuschalten. Deren Schnittstelle nach außen mag noch für eine Zeit mit einer Figur wie Roadhouse Jeeves ausgestattet werden, um als kleine Reminiszenz an ihre Vorgeschichte zu erinnern. Gleichwohl vollzieht sich derzeit ein zweiter Schritt, nämlich die Resubjektivierung der virtuellen Serviceobjekte in eine umfassende, auf persönliche Belange fein abgestimmte Dienstbarkeit, deren kompakte Form uns in den Personal Digital Assistants entgegentritt. Das Wissen, das aus diesen Geräten zu ziehen ist, umfasst die klassischen Suchdienste ebenso wie den Zugriff auf die tiefer liegenden Inhalte unserer Kultur, also nicht zuletzt auf die herkömmlichen Medien des Wissens, das Universum der Texte, ebenfalls in seiner elektronifizierten Form. Die nahezu allwissenden Domestiken, die in den reichlich vorhandenen Phasen ihrer Untätigkeit Fachliteratur oder wie Humboldts Kammerdiener Schiller lesen, oder aber wie Jeeves die Angewohnheit haben, sich, Zitat Wodehouse, vor dem Zu-Bett-Gehen noch ein paar Seiten in einem weiterbildenden Buch zu lesen, Zitat Ende, sind längst zurückgekehrt und verschaltet mit den zahlreichen Nebendiensten der großen Suchmaschinen wie Google Scholar, Book Search, Google Maps oder Froogle. Es besteht also keinerlei Notwendigkeit für einen Abgesang auf den Diener und schon gar nicht die Notwendigkeit, das Bild und den Namen eines Gentleman Personal Gentleman oder Kammerdieners aus der Benutzerschnittstelle einer Suchmaschine zu verbannen. Denn die PDAs, ob domestic oder digital, sind sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft unserer wohlinformierten Dienstleistungsgesellschaft.
Volker Bauer hat Geschichte und neuere deutsche Literatur studiert und an der Universität Florenz promoviert. Er ist derzeit Koordinator wissenschaftlicher Veranstaltungen und stellvertretender Leiter einer Abteilung an der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Er spricht über Recherchemöglichkeiten in Staatskalendern und Handbüchern des 18. Jahrhunderts.
Zu den zahlreichen Personensuchmaschinen des 18. Jahrhunderts zählt auch die Gattung der Staatskalender oder Staatshandbücher. Bei ihnen handelt es sich um jährliche Periodika, die im Kern aus Personenlisten bestehen, welche die Angehörigen von Hof, Verwaltung und Militär einer Institution, Provinz oder Stadt eines Landes oder mehrerer Herrschaftsgebiete verzeichnen und als typografische Datenbanken angelegt sind. Im Folgenden erörtert Volker Bauer die Möglichkeiten und Probleme der gesteuerten Suche in eben diesen Staatskalendern und Staatshandbüchern.
Innerhalb der einzelnen Staatskalender oder Staatshandbücher sind die Behördenverzeichnisse meist deutlich abgesetzt. Sie lassen sich als typografische Datenbanken analysieren, die in einigen Fällen mehrere tausend Datensätze enthalten. Jeder einzelne Datensatz koppelt zwei Elemente aneinander, erstens die Amtsbezeichnung und zweitens den Namen des Amtsinhabers. Der duale Charakter der Datensätze erlaubt zwei Alternativen zur Ordnung des Materials. Zum einen kann es nach den Amtsbezeichnungen arrangiert werden und dann liegt es nahe, in gedruckter Form die interne Organisationsstruktur der Ämter, Funktionen, Instanzenzüge und Geschäftsverteilungen abzubilden. Zum anderen kann es anhand der Namen sortiert werden und dies impliziert eine alphabetische Reihenfolge. Im Falle der Staatskalender ist fast durchgängig die erste von den Zeitgenossen systematische Ordnung genannte Option gewählt worden. Und tatsächlich ist das eine Option, die die Grenze zu den eng verwandten Stadtadressbüchern markiert. Zwei Gründe waren ausschlaggebend für die Bevorzugung des systematischen Zugriffs. Dieser sei, so sagt es das Schwäbische Staatshandbuch von 1793, lehrreicher und anständiger als das Alphabet. Das erste Argument geht direkt auf Schwarzkopf zurück, der postuliert, eine systematische Ordnung sei sachgerechter als ein alphabetischer Aufbau, da sie dem Hauptzweck der Staatskalender entspreche, neben der Kenntnis des Personale der herrschaftlichen Bedienten auch die des Mechanismus der Landesverwaltung zu vermitteln. Die administrativen Zuständigkeiten und funktionalen Zusammenhänge aber bleiben nur bei einer systematischen Darstellung intakt und erkennbar. Das Anstandsargument belegt, dass die Adels- und Fürstengesellschaft bis weit ins 18. Jahrhundert hinein auf einem spezifischen Dekorum bestand, welches auch den Auftritt der einzelnen sozialen Gruppen im Druckwerken regulierte. Eine alphabetische Aufzählung nivellierte Rang, Titel und Privilegien und wurde als Verstoß gegen das Gebot der Standesgemäßheit wahrgenommen. Die Staatskalender verzeichneten also das Personal ihres jeweiligen Territoriums in einer Weise, die systematisch insofern war, als sie dessen Verwaltungsaufbau nachvollzog. Da dieser selbst jedoch höchst unsystematisch war, wurde es dem Benutzer dieser Publikation nicht leicht gemacht. Suchte er einen bestimmten Namen, so musste er den entsprechenden Datensatz an unbekannter Stelle recherchieren, was besonders für Auswärtige, mit dem lokalen Verhältnis nicht vertraute Auskunftssuchende schwierig sein konnte, und genau die zählen ausdrücklich zum Zielpublikum. Die Komplexität der Behördenverzeichnisse ließ sich natürlich durch Erschließungsinstrumente mildern, zu deren Erstellung die einzelnen Datensätze zunächst adressiert und dann indexiert wurden. Die Adressierung geschieht hier natürlich in erster Linie durch die Paginierung. Allerdings muss man eben sagen, dass es noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts Serien gibt, die völlig ohne Seitenzählung auskommen. In jenen Fällen, wo die Datensätze adressiert waren, ergab sich die Möglichkeit, sie im nächsten Schritt zu indexieren, und auch dazu eröffneten sich aufgrund ihrer dualen Struktur, also Amtsbezeichnung, Amtsinhaber, wieder zwei Wege. Zum einen konnte ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden, welches freilich die angedeuteten Suchprobleme nur zum Teil aus der Welt schaffte, da es ja lediglich den intransparenten Aufbau des Behördenverzeichnisses in kleinerem Maßstab reproduzierte. Es gibt dennoch Inhaltsverzeichnisse vergleichsweise zahlreich. Zum anderen kam es zur Einführung von Personenregistern, deren große Leistung darin bestand, die einzelnen Datensätze über die Amtsinhaber und ihre Namen greifbar zu machen und insofern die Grundentscheidung für die systematische Ordnung der Staatskalender zu kompensieren. Allerdings, Personenregister zu erstellen, ist ein gewisser Aufwand und es ist eigentlich nie zum Standard geworden im Amtsverzeichniswesen. Erstmals gibt es das 1706, aber das war nicht so furchtbar weit verbreitet. Das Fehlen jeglicher Adressierungs- und Indexierungsverfahren betraf also durchaus einen beträchtlichen Prozentsatz der Serien und Jahrgänge. Und so war der Staatskalendernutzer häufig genug auf seine Erfahrung mit der Gattung oder seine Kenntnis der jeweiligen Verwaltungsstruktur angewiesen. Freilich blieb es auch für den routinierten Verwender wohl gerade bei den umfangreicheren Behördenverzeichnissen schwierig, unter den Tausenden von Staatsdienern jene Position oder Person herauszusuchen, die ihn interessierte. Und so muss man die Frage eben erneut stellen, warum diese Gattung fast ausnahmslos an der systematischen Datenordnung festhielt. Die erste Antwort ist praktischer Natur. Die Datensystematik entsprach der Technik der Datenerhebung. Die Herausgeber oder Verleger der Staatskalender erhielten ihr Datenmaterial unmittelbar von den erfassten Behörden selbst, die zur Mitarbeit bei der Erstellung eines Staatskalenders verpflichtet wurden. Ihre Lieferung von Personallisten gehörten zu den unabdingbaren Voraussetzungen des Amtsverzeichniswesens und garantierten von Anbeginn den erdrückenden obrigkeitlichen Einfluss auf die einzelnen Druckwerke. Ein Beispiel, wie das praktisch war: 1775 hatte Friedrich August Rudloff den Plan gefasst, einen Mecklenburg-Schwerinischen Amtskalender zu erstellen. Und es gibt dann eben auch eine entsprechende Verordnung des Herzogtums, die ihm zusichert, dass, ich zitiere jetzt, von jedem Departement das Verzeichnis der dazugehörigen oder unter denselben stehenden Personen vollständig an das Regierungskollegium eingesandt werden musste und dass nunmehro jährlich das Verzeichnis der seit dem abgewichenen Jahre vorgefallenen Veränderungen an das Regierungskollegium eingesandt werden muss, worauf so dann von daher die sämtlichen Verzeichnisse dem ehemaligen Steuerrat, jetzigen Hofrat Rudloff, zugehen und wenn dieser das Schema des Staatsverzeichnisses nach dem ihm gegebenen Plane, wie die Departements aufeinander folgen sollten, verfertigt hat, dass so dann jemand bei der Regierung nachsieht, ob das Schema dem Plan gemäß, in dem Schema aber an jedes Departement mit seinen Unterbehörden vollständig sei und so weiter und so weiter und so weiter. Also der Punkt ist, man folgt im Grunde der Verästelung des Staatsapparats nach unten, um diese Listen zu erstellen. Das konkrete Verfahren der alljährlichen Aktualisierung der Personallisten stützte sich im Allgemeinen auf die bereits vorliegende Amtsverzeichnisausgabe, die sozusagen als Formular für die neue Auflage diente. Beleg dafür sind die in vielen Staatsarchiven bis heute überlieferten Revisionsexemplare der jeweiligen lokalen Serien, die dann eben handschriftlich ergänzt und geändert sind. Die Instruktionen für die Anfertigung der Personallisten erfolgten also top-down, der Datenfluss verlief dagegen bottom-up. Die Gliederung der Personalinformationen anhand der administrativen Strukturen ist direkt auf die Organisation ihrer Erhebung zurückzuführen. Eine weitere Datenverarbeitung über die Sammlung, Bündelung und Weiterleitung der aktualisierten Verzeichnisse hinaus fand in dieser Phase nicht mehr statt und war daher dann Sache des Verlegers oder auch Herausgebers. Der zweite Grund für die Dominanz des systematischen Arrangements liegt in der hauptsächlichen Funktion der gedruckten Amtsverzeichnisse. Denn dass die Benutzerfreundlichkeit kein ausschlaggebendes Kriterium für die Gestaltung der Behördenverzeichnisse war, lässt nur den Schluss zu, der möglichst leichte und effiziente Zugriff auf die gespeicherten Daten sei mitnichten ein Hauptzweck der Staatskalender gewesen. Vielmehr dienten sie in erster Linie dazu, ein möglichst komplettes und getreues, gedrucktes Abbild der jeweiligen fürstenstaatlichen Herrschaftsordnung herzustellen. Und dazu war eine alphabetische Staatsdienerliste nicht in der Lage, wohl aber eine systematische Darstellung, welche das hierarchische Gefälle innerhalb der Beamtenschaft nachzeichnete, indem Herrschernähe, Hofrang, Anciennität und so weiter die wichtigsten Kriterien für die Abfolge der Behörden und ihrer Angehörigen ausmachten. Damit erweist sich die systematische als zeremonielle Ordnung, und tatsächlich wurden die Staatskalender stets auch als Rangordnung rezipiert. Diese Lesart wurde durch die Typografie der Personallisten unterstützt, denn die Verwendung unterschiedlicher Schriftarten, Schriftgrößen und Auszeichnungen akzentuierte ganz bewusst die Rangunterschiede zwischen den Bediensteten. Letztlich waren die sich in seiner zeremoniellen Behandlung ausdrückende Stellung eines Amtsträgers innerhalb der fürstenstaatlichen Hierarchie und dessen Position innerhalb eines territorialen Amtsverzeichnisses kongruent und konvertierbar, wie folgender Bericht aus den 1780er Jahren beweist, ich zitiere: Damit man wisse, wie der Zuschnitt des gewöhnlichen Etiketts in meiner Gegend gewesen ist, so kann ich nicht umhin anzumerken, dass, als ich als Rektor zu Segeberg mit einem Kontrolleur der Bediente gewesen war, einmal von einem angesehenen Staatsbeamten zugleich zu Tisch gebeten war, er mir gerne einen höheren Platz angewiesen hätte, ihn aber doch dem Kontrolleur, weil er im Staatskalender stünde, glaubte geben zu müssen. Zitat Ende. Amtskalender und Amtshandbücher waren also nicht nur und nicht einmal primär Informationsmedien, welche der Verarbeitung von Personensuchanfragen dienen sollten, sondern Repräsentationsmedien, welche einen doppelten Zweck erfüllten. Zum einen verorteten sie jeden einzelnen Staatsdiener im Rahmen einer hierarchischen Ordnung und zum anderen demonstrierten sie Landeshoheit und Macht der betreffenden Herrschaftseinheit innerhalb der dezentralen und kompetitiven Fürstengesellschaft und höfischen Öffentlichkeit des Reiches bzw. Europas. Die systematische Strukturierung der Personaldatenbanken ist nicht nur in den Modalitäten der Datenerhebung angelegt, sondern der eigentlichen Funktion der Amtsverzeichnisse, nämlich der Herrschaftsrepräsentation, geschuldet. Ein drittes Motiv für die Bevorzugung dieser Datenordnung hängt eng damit zusammen. Dabei handelt es sich um die Benutzersteuerung, die eben nur bestimmte Suchmöglichkeiten unterstützen und andere erschweren soll. Denn wenn selbst ein Autor, der die systematische Ordnung favorisiert, die Überlegenheit des Alphabets bei Nachsuchungen einräumt, so muss man das Festhalten an der Systematik als Versuch interpretieren, die freie Personensuche einzuschränken. Ein Seitenblick auf das verwandte Genre der Stadtadressbücher bestätigt diese Vermutung. Im Jahr 1791 brachte der Hamburger Verleger eines alphabetisch aufgebauten Adressbuchs auf den Punkt, worin sich dieses von einem Staatskalender unterscheide. Ich zitiere: Der Zweck des ersten, also des Adressbuchs, ist eine Anweisung, wo man jeden finden kann, und der des letztern, also des Staatskalenders, wo ein jeder in der Rangordnung zu suchen ist. Wer ein Adressbuch konsultierte, konnte also damit rechnen, dass jegliche gesuchte Person mit demselben Aufwand auffindbar war, da die individuellen Datensätze einem einheitlichen Gliederungsprinzip unterworfen und damit grundsätzlich gleichgewichtig waren. Wer freilich zu einem Staatskalender griff, musste sich im Klaren sein, dass er zunächst auf die lokalen Rangverhältnisse aufmerksam gemacht werden sollte, innerhalb derer der Datensatz zu der von ihm zu recherchierenden Person von sekundärer Bedeutung war. Denn es ging nicht darum, den Namen eines bestimmten Amtsträgers schnell und einfach suchbar zu machen, sondern darum, dessen Amtsbezeichnung innerhalb der Behördenhierarchien zu fixieren. Die systematische Datenordnung war also von vornherein darauf angelegt, eine spezifische Form der Verwendung der Staatskalender zu privilegieren, die eine offene Personensuche gar nicht vorsah. Der geringe Verbreitungsgrad von Namensregistern ist insofern eine logische Konsequenz dieser Zweckbestimmung. Die Gattung war vor allem für solche Abfragen programmiert worden, welche ihren Beitrag zur Repräsentation und damit zur Stabilisierung von Herrschaft nicht in Frage stellte, zumal angesichts des Überbietungswettbewerbs zwischen den Fürstenstaaten gerade nicht die Durchsuchbarkeit, sondern im Gegenteil die demonstrative Unüberschaubarkeit der Personallisten angestrebt sein mochte.
Als Abschluss erörtert Volker Bauer, Sekundärspeicherung und Herrschaftskritik, die Gattung der Staatshandbücher und Kalender als Metasuchmaschine.
Aber das ist nur das halbe Bild. Zwar schienen Datenbankstruktur und Repräsentationsfunktion der territorialen Staatskalender nur bestimmte, bei ihrer Gründung intendierte Recherchewege zuzulassen, doch führten die medialen Rahmenbedingungen zu einer Entgrenzung der Suchmöglichkeiten, die letztlich herrschaftskritische Verwendungsweisen erlaubte. Denn es waren immer wenigstens Teilauflagen der allermeisten Ausgaben, also Serien bzw. auch Jahrgänge, auf dem Buchmarkt erhältlich und damit standen sie einer Käuferschaft zur Verfügung, deren Erkenntnisinteressen und Nutzungsabsichten eben kaum antizipierbar waren und den ursprünglichen Motiven der Staatskalendergründung durchaus zuwiderlaufen konnten. In der Praxis lief dies auf die Überwindung der in der Kalenderförmigkeit der Gattung angelegten Periodizität hinaus. Der einzelne Jahrgang, der gewissermaßen als typografischer Datenspeicher erster Ordnung gelten kann, schüttelte durch sekundäre Speichervorgänge seine Ephemerität ab und blieb auf Dauer greifbar. Solche Sekundärspeicherungen traten in drei Spielarten auf, als Sammlung, als Bibliografie und als Kompilation. Der springende Punkt dieser Praktiken liegt darin, dass sie sämtlich eben nicht eine einzelne Ausgabe betrafen, sondern stets unterschiedliche Staatskalenderjahrgänge und Serien umfassten. Und diese Pluralität generierte sozusagen zwanglos ein komparatives Vorgehen, das wiederum neue Fragestellungen und Suchrichtungen hervortrieb. Den wichtigsten Sammlungsort von Staatskalendern stellen natürlich die obrigkeitlichen Archive selbst dar. Sie erhielten ihre heimischen Reihen meist aufgrund von Vereinbarungen, die dem jeweiligen Verleger als Gegenleistung für die Privilegienerteilung und die Materiallieferung durch die Behörden die Abgabe von Pflichtexemplaren auferlegte. Damit schloss sich der Datenkreis. Die Personaldaten, welche vom Verwaltungsapparat selbst erhoben und dann von den Amtsverzeichnisredakteuren zu typografischen Datenbanken weiterverarbeitet worden waren, kehrten in die administrative Sphäre zurück. Und man kann sagen, dass dieser interne Dienstgebrauch natürlich diesen obrigkeitlichen Zwecken auch nicht widerspricht. Ganz anders liegen dagegen die Dinge bei den gelehrten Privatsammlungen, wie sie in staatenkundlicher Absicht der Göttinger Professor August Wilhelm Schlözer und sein Schüler Joachim von Schwarzkopf angelegt hatten. Ihre Bedeutung bestand darin, dass sich durch das Vorhandensein unterschiedlicher Amtsverzeichnisserien ausreichend Datenmaterial für synchrone und diachrone Vergleiche der Personalausstattung unterschiedlicher Territorien und Regierungszeiten vorhielten. Die Datensätze konnten also für quantitative Untersuchungen weiterverarbeitet werden, indem sie ausgezählt und die Ergebnisse miteinander abgeglichen wurden. Eine solche Durchforstung der Staatskalender nach Zahlenmaterial und dessen anschließende Auswertung waren freilich den obrigkeitlich erwünschten Abfragen diametral entgegengesetzt. Zur Bibliografie als zweiter Form der Sekundärspeicherung hier nur ganz wenig. Das sind ja sozusagen Datenbanken der Datenbanken, die erleichtern einfach nur den Zugriff der Zeitgenossen auf die verfügbare Amtsverzeichnisliteratur. Ansonsten spielt das jetzt in meiner Argumentation keine Rolle. Wichtiger sind die überterritorialen Amtsverzeichnisse, welche das Behördenpersonal mehrerer Herrschaftseinheiten zwischen zwei Buchdeckeln aufführten und die sich dabei im Kern der Daten bedienten, die bereits durch territoriale Serien publiziert vorlagen. Es handelt sich also dabei um Datenübertragung von einem Druckmedium ins andere und daher müssen diese Publikationen ebenfalls als Speicher zweiter Ordnung, als Kompilationen angesehen werden. Allerdings enthalten sie immer auch Staatsdiener aus Ländern, die keine eigene Reihe hervorgebracht hatten. Und so wächst durch den Druck dieser Publikation das über den Buchmarkt zugängliche Datenmaterial noch einmal ganz gewaltig an. Und auch das begünstigt weiter eine komparativ angelegte und argumentierende Staatenkunde. Insgesamt lassen sich für das Reich 18 solcher überstaatlich bzw. überterritorialer Serien mit über 200 Ausgaben ermitteln, in denen das Personal unterschiedlicher politischer Ebenen und Einheiten aufgelistet wurde. Obwohl einige dieser Publikationen fast 1400 Seiten umfassen, konnten sie die Dienerschaften mehrerer hundert Herrschaftsgebiete überhaupt nur berücksichtigen, indem sie sehr sparsam mit dem Platz zwischen ihren Buchdeckeln umgingen. Notwendig war daher eine strikte Selektion der erfassten Datensätze, die anhand von Rangkriterien erfolgte. Einerseits gab es politische Einheiten, deren Verwaltungspersonal in der Regel überhaupt nicht genannt wurde, also etwa bei den Reichsgrafschaften und unterhalb der Reichsgrafschaften. Andererseits wurden bei den übrigen Territorien und Ländern lediglich die oberen Chargen aufgeführt und anschließend wurden die auf diese Weise als überlieferungswürdig qualifizierten Daten konzentriert, so nennt es Schwarzkopf, also inhaltlich und typografisch verdichtet. Nur ganz kurz das Ausmaß. Wenn man sich den urhannoverischen Staatskalender von 1776 ansieht, dort ist für die Landesregierung und wirkliche geheime Räte sind zwei Seiten vorgesehen, in denen 47 Personen aufgeführt werden. In den wichtigsten überregionalen Serien schrumpft dieser Abschnitt einmal auf 16 und einmal auf 8 Zeilen. Also man sieht, wie radikal sozusagen diese Datenkompression stattfindet. Das Gesagte zeigt schon, dass innerhalb der einzelstaatlichen Abschnitte in diesen Publikationen der systematische Zuschnitt der territorialen Amtskalender, die ja ohnehin die wichtigste Quelle darstellten, beibehalten wurde. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie denn diese verschiedenen politischen Einheiten, die ja auch meist Fürstenstaaten waren, selber geordnet sind, also die Anordnung. Denn auch hier kann man ja einmal systematisch und einmal alphabetisch ordnen. Signifikant ist, dass auch auf dieser Ebene der systematische Ansatz, und das heißt hier nach fürstlichem Rang, also erster Kaiser, Könige, Kurfürsten und so weiter, also dass auch hier der systematische Ansatz nach dem Fürstenrang favorisiert wird, dass aber das Alphabet immerhin bei einem Drittel aller einschlägigen Publikationen den Aufbau bestimmt. Und man kann annehmen, dass bei den überterritorialen Amtsverzeichnissen also eine schnelle Durchsuchbarkeit des Datenmaterials höhere Priorität besaß als bei den in erster Linie der Herrschaftsrepräsentation dienenden partikularen Serien. Und diese Hypothese stützt auch die Tatsache, dass die Erschließungsinstrumente dort sehr viel häufiger vorkommen, von denen ich gesprochen habe. Allein bei der Paginierung ist das so. 98% dieser überterritorialen Amtsverzeichnisbücher sind paginiert. Das ist also sozusagen fast jedes einzelne, während bei den territorialen tatsächlich ja sehr viele sind, wo eine Seitenzählung fehlt. Und auch die Indexierung durch Inhaltsverzeichnisse und Register war bei den überregionalen Amtsverzeichniskombinationen weiter verbreitet als bei den territorialen Serien. Man muss allerdings ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Die Erschließungstiefe ist bei den alphabetischen Registern, bei den überterritorialen Serien sehr viel weniger weit, denn es wird im Allgemeinen werden nicht die einzelnen Staatsdiener adressiert, sondern nur die Institutionen oder die Territorien, in denen sie tätig sind. Das heißt also, wir haben kein Personenregister, sondern ein Institution- und Länderregister, wenn man so will. Aber immerhin, das war wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen auch gar nicht anders machbar. Ich denke, man wird daran festhalten können, dass die überterritorialen kompilatorischen Werke vor allem als Informationsmedien gedacht waren, welche eine möglichst große Datenmenge in möglichst benutzerfreundlicher Manier zugänglich machen sollten. Tatsächlich sind diese Publikationen sehr viel mehr auf Publikumswirksamkeit, auf Attraktivität angewiesen als ihre territorialen Gegenstücke, denn diese wurden ja meist in landesherrlicher Eigenregie oder mit kräftiger Subventionierung hergestellt und vertrieben, während die überregionalen Amtsverzeichnisse von Privatverlegern auf dem Buchmarkt losgeschlagen wurden und insofern der kommerzielle Erfolg einfach dort eine Rolle spielte. Diesem Unterschied entsprang eine weitere Differenz, welche die Darstellungsökonomie betraf. Während die Repräsentationslogik der partikularen Serien zu einem verschwenderischen Umgang mit dem Platz auf dem Papier aufforderte, um einen umso üppigeren Bestand an Herrschaftspersonal vorzeigen oder vorspiegeln zu können, standen die Verleger der überterritorialen Werke eher vor dem gegenteiligen Problem, das Übermaß an Personaldaten typografisch zu bändigen, um ein handhab- und bezahlbares Nachschlagewerk zum Verkauf zu stellen. Offensichtlich ist ihnen das gelungen, zumindest die vier erfolgreichen Serien haben über Jahrzehnte existiert und tatsächlich wurde ihr Angebot nicht zuletzt von Gelehrten dankbar angenommen. Am intensivsten und subtilsten war der Gebrauch, den in den 1790er Jahren Joachim von Schwarzkopf, der ja schon mehrfach erwähnt wurde, von den Staatskalendern machte. Schwarzkopf entwickelte ein veritables staatenkundliches Untersuchungsprogramm, das auf quantitative Fragestellungen zielte und durchaus politische Brisanz besaß. So nennt er selbst als zentrale Aufgabe die, ich zitiere, Berechnung des Zahlverhältnisses des Beamtenstandes zu dem Arbeitenden, was er mit Hilfe des dortigen Amtskalenders anhand der Landgrafschaft Hessen-Kassel durchexerziert. Er kommt auf eine Erwerbsbevölkerung von 210.000 Personen, welche 17.300 öffentliche Bediente zu erhalten haben. Schwarzkopfs Resümee, dem Anschein nach, ist hier ein Missverhältnis. Zitat Ende. Weitere Erhebungen beziehen sich unter anderem auf die Anteile adliger und bürgerlicher Staatsdiener oder auf die Verteilung der Beamtenschaft zwischen den verschiedenen Zweigen, also was weiß ich, Pfarrer, Zivilverwaltung, Hof und so weiter. Das aus der Auswertung der Amtsverzeichnisse gewonnene Datenmaterial dient Schwarzkopf zu weitreichenden Schlussfolgerungen, etwa über den Entwicklungsstand der analysierten Länder oder über die Qualität des jeweiligen landesherrlichen Regiments. Eine komparative, auszählende und das Ergebnis bewertende Verwendung der Staatskalender führte also zur offenen Herrschaftskritik, etwa dort, wo Schwarzkopf von dem allzu üppigen Unterhalt vieler Prinzen spricht und ihn als drückende Last deklariert. Schwarzkopf bedient sich also der Staatskalender als einer gewaltigen Suchmaschine. Auch er profitiert vom überwiegend systematischen Aufbau der territorialen Publikationen, interessieren ihn doch weniger einzelne Personen, sondern sozusagen aggregierte Datensätze, die sich auf distinkte Gruppen von Staatsdienern beziehen. Indem er sie auszählt und das Ergebnis mit anderen Kennziffern abgleicht, gewinnt er ihnen Erkenntnismöglichkeiten ab, die von den obrigkeitlichen Initiatoren des Amtsverzeichniswesens nicht vorgesehen und nicht vorhergesehen waren. Die Meta-Suchmaschinenfunktion im Sinne der von ihm propagierten staatswissenschaftlichen Nutzung ist, das ist ein entscheidender Punkt, an die Gattung gebunden, weil ein statistischer Vergleich auf der Serie einer einzelnen Ausgabe weitgehend sinnlos und auf der Ebene einer Serie allenfalls begrenzt, nämlich in diachroner Hinsicht, aussagekräftig ist. Indem Sammlungen, Kompilationen und indirekt auch Bibliografien den Zugriff auf den Gesamtbestand der Amtsverzeichnisse und der in ihnen gespeicherten Datensätze freigeben, ermöglichen sie Recherchen, Suchoptionen und, ich zitiere erneut Schwarzkopf, Berechnungen, die sich ins Unendliche vervielfältigen lassen. Kommen wir zum letzten Punkt, Datenschutz und Buchmarkt. Die herrschaftskritische Nutzung der Personaldaten konnte nur erfolgen, weil sie über den Buchmarkt frei verfügbar und frei kombinierbar waren. Insofern beruhte sie auf der Grundsatzentscheidung der fürstenstaatlichen Eliten, die anfänglich nur für den Dienstgebrauch gefertigten, in chirografischer Form vorliegende Behördenlisten typografisch aufzubereiten und damit einer marktförmigen Verbreitung zuzuführen. Das geschah sozusagen mit dem Ziel der Herrschaftsrepräsentation. Also man hat sozusagen gesagt, wir gehen das Risiko ein, wir heben den Datenschutz auf, der Arkanvorbehalt gilt nicht, dafür erhoffen wir uns sozusagen einen repräsentativen Mehrwert. Allerdings war mit dieser Politik ein schwerwiegender Kontrollverlust verbunden, denn wie bei allen über den Buchmarkt angebotenen Druckwerken war auch der Gebrauch der Amtsverzeichnisse nicht mehr auf erwünschte Rezeptionsformen zu beschränken. War diese Büchse der Pandora einmal geöffnet, so war der Verzicht der Nutzer auf das Durchspielen sämtlicher potenzieller Suchoperationen nicht mehr durchsetzbar. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, Sie bei den nächsten Sendungen der Philosophischen Brocken wieder begrüßen zu dürfen.